hören die erste Lesung aus dem Johannesevangelium aus dem 18. und dem 19. Kapitel. Da führten sie Jesus vor Kaiphas, vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen, und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht euer König! Sie schrien aber: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn! spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt im Psalm 22, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hyssopstengel und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und gab den Geist hin. Weil es aber Rüsttag war, und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, in Sacharja 12, Vers 10, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben.
Heute am Karfreitag sind wir zusammengekommen, um innezuhalten am bedeutendsten Moment der Menschheitsgeschichte. Wir wollen still werden vor dem Kreuz Christi oder in den Worten der Lesung, wir wollen auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Es ist eine brutale und blutige Todesfolter, der wir uns nähern. Blutüberströmt hängt Jesus gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Das Leid ist unsäglich. Gerade haben die Juden darum gebeten, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen werden. Eine furchtbare Vorstellung, doch für die Gefangenen bedeutet es einen schnelleren Tod. Mit gebrochenen Beinen können sie sich nicht mehr aufrichten und ihre Arme entlassen. So werden sie bald ersticken und ihre Leichname können endlich begraben werden. Die jüdischen Machthaber fragen nicht aus einem Gefühl der Reue oder Barmherzigkeit heraus. Das Gesetz des Mose gebietet ihnen, dass der Leichnam eines Gekreuzigten nicht über Nacht an dem Holz bleiben soll, sondern begraben werden soll, weil sonst das Land verunreinigt würde. Das ist besonders wichtig an diesem besonderen Sabbat, während sie das Passafest feiern. Und so brechen die römischen Soldaten im ersten die Beine, dann dem zweiten. Als sie jedoch zu Jesus kommen, stellen sie fest, dass er schon gestorben ist. Vermutlich war er durch das mehrfache Auspeitschen schon sehr geschwächt. Um sich seines Todes zu vergewissern, stoßen sie dort mit einer Lanze in seine Seite. Und Johannes, der mit dabei steht, beschreibt, dass sogleich Blut und Wasser herauskommt. Jesus ist tot. Sein Leiden zu Ende. Wenn ein Zuschauer dieser unvorstellbar barbarischen Szene auf uns zukäme und uns erklären würde, dass es sich bei dieser Kreuzigung um einen kosmischen Kampf handelt, einem Kampf zwischen Gutem und Bösem, in dem gerade eine Seite entscheidend gesiegt hat, auf wen würden wir als Sieger setzen? Alles sieht danach aus, als hätte das Böse gesiegt, als sei dieser vielversprechende Mann namens Jesus gerade endgültig und für immer vernichtet worden. Sein schmerzverzerrtes Gesicht, sein vergossenes Blut und sein entstellter Körper scheinen eine eindeutige Sprache zu sprechen. Niemand würde auf Jesus setzen, selbst seine engsten Jünger nicht. Was kann ein Toter schon bewirken? Und auch in uns Christen können die furchtbaren Bilder des Kreuzes das Gefühl einer bitteren Niederlage erwecken. Doch der Schein trügt. Und diese scheinbar tragische und unumkehrbare Niederlage ist der größte Triumph der Menschheitsgeschichte. Wir müssen das Kreuz als entscheidenden Sieg Gottes begreifen. Als Jesus sagt, es ist vollbracht. Da hat er nicht das Ende seiner Leiden im Blick, sondern die Vollendung von Gottes Plan. Am Kreuz hat Jesus die mächtigsten Feinde der Menschheit besiegt und niemals hat es einen größeren Sieg gegeben als seinen Tod am Kreuz. Hier am Kreuz stirbt Jesus nicht, weil er am Ende doch die Kontrolle über die Dinge verloren hat, die er in Bewegung setzte. Er stirbt nicht als machtloser Verlierer, sondern als allmächtiger Sohn Gottes. Und das kommt an vielen Stellen in unseren Lesungen aus Kapitel 19 zum Ausdruck. Zu Pilatus sagte Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus ist überzeugt, dass Gott selbst diesen Moment herbeigeführt hat. Und obwohl Pilatus danach trachtet, ihn freizulassen, kann er doch dem Druck der manipulierten Massen nichts entgegensetzen. Letztlich ist nicht Jesus machtlos, sondern Pilatus. Und als Jesus wenig später, sie haben ihn gekreuzigt, als er seine Mutter unter dem Kreuz stehen sieht und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte. Und da befiehlt er sie ihm mit seinen letzten Atemzügen an. Auch jetzt hat er angesichts des Leides nicht die Kontrolle verloren. Er ist immer noch der gute Hirte, der sich um jedes seiner Schafe sorgt, bis zum letzten Atemzug. Was für ein Mensch, dem wir durch den Glauben an ihn angehören. Und selbst als Jesus stirbt, Vers 30, da kann niemand sein Leben von ihm nehmen, sondern er selbst neigt das Haupt und freiwillig gibt er seinen Geist hin in die Hände des Vaters. Nirgendwo wird Jesus öfter als König bezeichnet als in diesem Kapitel. Als gottgesandter König beherrscht Jesus jeden Moment dieser Ereignisse. Er wird nicht von unglücklichen Umständen ans Kreuz gezwungen, sondern er geht aus freien Stücken dorthin ans Kreuz. König Jesus lässt sich freiwillig zerschlagen und kreuzigen. So lautet Gottes Plan für ihn. Und das Kreuz steht für die Erfüllung dieses Plans. Hier am Kreuz erweist er sich als König der Juden, von Gott gesandt und mit Gottes Macht ausgestattet, um sein Leben zu geben und es wieder aufzunehmen. Das Kreuz Jesu erfüllt Gottes Plan. Am Kreuz siegt Gott durch seinen Sohn Jesus. Den Plan, den Gott in den Heiligen Schriften schon lange zuvor angekündigt hat, er wird hier erfüllt. Warum werfen die Soldaten das Los über das Gewand Jesu? Damit Gottes Wort in Psalm 22, Vers 19 erfüllt wurde. Warum spricht Jesus am Ende die Worte, mich dürstet? Er wird sicherlich Durst gehabt haben. Doch auch hier geht es darum, die Schrift in Psalm 22 zu erfüllen. Überall finden sich Gottes Fingerabdrücke, weil er selbst in Jesus seinen Plan genauso vollbringt, wie er ihn in den Schriften viele Jahrhunderte zuvor angekündigt hat. Und auch als sie auf den sehen, den sie gerade mit ihrer Lanze durchbohrt haben, da lesen wir in Vers 37, erfüllt sich eine Weissagung Gottes aus dem Propheten Zacharja. Auch das Wort zuvor, das wir am Palmsonntag erfüllt sehen, kam aus dem Propheten Zacharja. Diesmal erfüllt sich ein Wort aus Kapitel 12, Vers 10. Dort spricht Gott, der Herr selbst, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um einen Erstgeborenen. Manchmal kann es uns schwerfallen, Trauer und Klage in Einklang zu bringen mit der Freude über Gottes Sieg am Kreuz. Doch wir sollten in diesem Schriftwort nicht übersehen, wer hier spricht. Gott selbst sagt, sie werden mich am Kreuz ansehen. Gott selbst erfährt hier den Tod in seinem Sohn. Gleichzeitig heißt es, sie werden um ihn klagen. Der, den Zacharja hier ankündigt, ist gleichzeitig Gott und unterscheidet sich doch von Gott. Hier deutet sich schon an, dass der eine Gott sich als dreieiniger Gott offenbaren wird. Durch seinen Sohn hier am Kreuz. So wie Johannes selbst es später tut, als er sagt, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Kreuz ist nicht nur Sieg Gottes, nicht nur Erfüllung seines Plans. Das Kreuz offenbart Gott selbst. Denn dort im Durchbohrten offenbart sich der dreieinige Gott. Am Kreuz offenbart Gott sich in seinem Sohn. Hier am Kreuz sehen wir, wie Gott selbst wirklich ist. Wir dürfen nicht nur erkennen, dass Gott selbst im dunkelsten Moment der Menschheitsgeschichte nicht die Kontrolle verloren hat. Er ist der Allmächtige. Wir dürfen nicht nur erkennen, dass der eine Gott aus Vater und Sohn besteht, die auch jetzt gemeinsam handeln, selbst am Kreuz trennt sie nichts voneinander. Wir dürfen auch erkennen, dass Gott ein Gott ist, der sich freiwillig hingibt für seine Schafe. Gott gibt sich freiwillig hin. Und nur wenig später erzählt uns der Prophet Zacharja, wofür Gott sich hingibt. In Kapitel 13, Vers 1 heißt es, das nächste Zitat, zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Jesus gibt sich dafür hin, dass dem Volk Gottes eine Quelle entsteht, durch die Sünde und Befleckung abgewaschen werden können. Sein Tod setzt Ströme in Bewegung, damit wir Menschen durch den Glauben an ihn, den Glauben an Jesus, von allem gereinigt werden können, was uns von Gott trennt. Das Kreuz verbindet uns mit Gott. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 36 beschreibt Jesus genau, was das für uns bedeutet, wenn alles weggewaschen wurde. Und er tut das mit folgendem Gegensatz. Dort heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ohne den Glauben an Jesus schwebt Gottes Zorn über uns Menschen, weil wir lieblos miteinander umgehen, lieblos mit der Schöpfung, die Gott uns geschenkt hat, lieblos und herzlos, vor allem aber auch mit Gott selbst. Wir machen alles kaputt. Und deshalb sind wir schuldig. Wir sind von Gott getrennt. Wir können nicht zu ihm kommen, ohne seinen Zorn fürchten zu müssen. Doch diesen Zorn und unsere Lieblosigkeit wäscht Gott am Kreuz hinweg. Durch eine Quelle, die sich am Kreuz öffnet. Indem sie alles an uns reinwäscht, nimmt sie auch den Zorn Gottes weg, der über uns hängt. Und wenn diese Quelle uns reinigt und uns nichts mehr von Gott trennt, dann heißt es, wir sind mit Gott versöhnt. Gott will uns mit sich in Christus versöhnen, sodass wir mit ihm vereint sind und nichts uns trennen kann, weil alles Trennende weggewaschen wurde. Wie gut ist diese Botschaft, dass diese Ströme von Gottes Liebe auch für uns fließen, die wir an Jesus glauben. Gott will das Trennende überwinden und wie er das am Kreuz erreicht, auch das kündigt er in der Schrift schon an. Und wir sehen es hier in Vers 36 erfüllt. Dort heißt es, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Es ist ein kleiner Satz und wir müssen nachschlagen, was er bedeutet. Es ist eine kurze Anweisung aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Doch der Apostel Johannes sieht es im Kreuzestod Jesu erfüllt. Obwohl es im zweiten Buch Mose nicht von einem Menschen handelt, sondern einem Lamm. Dem Passahlamm soll kein Bein gebrochen werden. Beim Passahfest wurde das Blut des Lammes über die Türpfosten jedes Hauses gestrichen. Das Blut bewirkte, dass der Engel Gottes kein Verderben über dieses Haus brachte, und so wurde Gottes Volk Israel durch das Blut des Lammes aus der Sklaverei in Ägypten erlöst, während das Gericht über Gottes Feinde erging. Am Kreuz erfüllt sich endlich dieses alte Bild im wahren Lamm Gottes. Jesus stirbt am Passahfest als Passahlamm. Durch das Blut Jesu wird Gottes Volk aus der Sklaverei zur Sünde erlöst, die uns immer wieder dazu bringt, Gott ohne Glauben und ohne Liebe zu begegnen. Im Tod Jesu für uns wird die Macht der Sünde über uns gebrochen und all unsere Sünde weggewaschen. Und wer an Jesu Tod für unsere Sünden glaubt, der ist mit Gott versöhnt, der ist von Gott geliebt. Als das Lamm sein Leben stellvertretend für uns hingibt, da wird sein Blut zur Quelle nimmer endenden Lebens für uns. Vom Kreuz her strömt uns Gottes Liebe entgegen. Und diese Quelle versorgt uns mit allem, was wir zum ewigen Leben brauchen. Sie wird niemals versiegen. Selbst in unseren dunkelsten Momenten wird die Liebe Gottes immer vom Kreuz auf uns herabströmen und uns für immer aufs Engste mit Gott verbinden. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und nichts und niemand kann es ihm nehmen. Hier am Kreuz erfüllt sich Gottes Plan. Hier am Kreuz offenbart Gott, wie er wirklich ist. Hier zeigt er uns seine große Hingabe und seine mächtige Liebe. Wenn wir mit Trauer, aber auch mit Dankbarkeit und Vertrauen auf den sehen, den sie durchbohrt haben und an ihn glauben. Hier am Kreuz triumphiert Gott über alles Trennende, verbindet uns mit sich selbst durch seine mächtige Liebe. Und so werden wir zu Kindern Gottes durch das Kreuz. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein mächtiges Werk am Kreuz. Wir bekennen, dass es zu groß ist, um es ganz zu verstehen. Deine Macht ist zu groß, deine Weisheit ist zu groß, deine Gerechtigkeit und deine Liebe sind größer, als wir sie uns vorstellen können. Bitte schenk uns Glauben an deinen Sohn Jesus und die Errettung, die er durch das Kreuz für uns bewirkt hat. Auf dass wir deine Kinder sein dürfen, durch den Glauben an ihn. In Jesu Namen. Amen.
Wir hören den Schlussteil des 19. Kapitels von Johannes. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher, mit Spezereien, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus, wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.